was dahinter steckt, und wir waren nicht der Podcast, was erzählt, was dahinter steckt, wenn wir auch nicht einen der erfolgreichsten Trainer der letzten Jahre der Damenmannschaft bei uns hätten. Und mittlerweile ist er Damen-Cheftrainer. Lieber Roli, danke, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Sehr gerne.
Dieser Podcast wird präsentiert von Steiermark.
Das grüne Herz. Ich muss jetzt gleich was einschmeißen. Warum bist du vorher so nicht in unseren Podcast gekommen?
Vorher bin ich deshalb nicht in den Podcast gekommen, weil mir das Ganze verfrüht war. Zuerst leisten und dann können wir über erfolgreiche Sachen reden. Vorher schon vorausreden mag ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich schiebe das jetzt auf, und jetzt ist es soweit. Dann unterhalten wir uns eben erst jetzt.
Habe ich cool gefunden, dass du gleich gesagt hast, wie ich dich hergefragt habe. Vorher war ich fast beleidigt, weil du gesagt hast, nein. Aber umso mehr gefreut es mich, dass du jetzt Zeit hast.
Ja, wie gesagt, vorher habe ich viele andere Sachen im Kopf gehabt. Heuer tue ich mir ein bisschen leichter, weil ich eben schon ein Jahr wieder dabei war, nach dreijähriger Abstinenz. Aber jetzt lassen wir es einmal krachen. Schauen, was alles vorhabt heute mit mir.
Apropos Leistungen, hi Asso. Wir kennen dich ja aktiv als unseren Trainer von 2012 weg. Da warst du bei uns im Europacup, aber ich möchte dich auch ein bisschen mit Zahlen vorstellen. Das ist eigentlich unser Brauch jetzt da. Und habe mir ein wenig was aus dem Internet ausgesucht. Also du bist in Hermagor, Kärnten geboren. Du bist 1994 ins Nationalteam des österreichischen Skiverbandes gekommen. Also da war ich 2 Jahre alt, bist du in ÖSV gekommen. Und in den Winter hast du nachher gleich deinen ersten Weltcup-Einsatz gehabt. Und beim ersten Weltcup-Rennen bist du auch gleich in die Punkte gefahren mit 21. Platz.
Das ist leider falsch, liebe Cornelia.
Nächste Saison.
Das war das Weltcup-Finale in.
Das steht Wikipedia.
In Bormio. Das war mehr oder weniger das letzte Rennen von meinem Bruder und das erste von mir. Und wie du weißt, gibt es beim Finale nur die Top 15 Weltcup-Punkte und ich bin halt leider 21. geworden. Aber ich lasse es golden.
Okay, also keine Punkte, aber der 21. Platz. Und das stimmt, der erste Weltcup-Einsatz.
Haben wir nicht wissen können, dass es das Finale ist. Ah, Wikipedia ist auch nicht mehr das, was es einmal war.
Eigentlich auch voll arg, oder? Wenn der Armin das letzte Rennen fährt und du als Erste im Weltcup, oder? Für die.
Das war recht interessant. Erstens haben wir bei der Anreise nach Bormio sind wir draufgekommen, dass ja dieser einspurige Tunnel nach Livigno, der ist ja ab 18 Uhr oder 19 Uhr zu, ich weiß nicht mehr wo. Auf alle Fälle sind wir irgendwo draufgekommen, dass wir verdammt spät dran sind. Und dann ist der Bruder mit seinem Servicemann und ich im Auto geglüht, ziemlich flott, noch regelkonform der österreichischen Straßenverkehrsordnung. Aber wir haben es gerade und gerade geschafft. Und dann zudem habe ich noch mit meinem Bruder zusammengeschlafen, was auch sehr, wie soll ich sagen?
Das lassen wir jetzt so stehen. Auf jeden Fall, nächsten Winter bist du dann lange weiter in den Weltcup und in Vail, bereits bei deinem ersten Weltcup-Abfahrt in dieser Saison, bist gleich Sechster geworden. Und eine Woche danach bei der Sprintabfahrt in Val d'Isère mit nur 400stel Rückstand auf Luc Alphon, Zweiter. Also, die Weltcup-Karriere hat eigentlich ganz gut gestartet bei dir.
Ja, die hat eigentlich sehr überraschend gut gestartet. Wie gesagt, ich war ja Spätstarter, bin erst mit 21 in den ÖSV gekommen. Und dann ist es ruckzuck gegangen vom Europacup in den Weltcup und dann eben beim dritten Weltcup-Rennen war ich auf 400stel bei diesem Luc Alphon dabei und beim letzten Übergang, bevor es in Zielung einhupft, ihr wisst genau, was ich meine, da war ich noch 1600stel vorne. Und dann habe ich eben die 400stel verloren, da kann ich mir heute noch in den allerwertesten beißen, weil dann hätten wir gehabt, 93 hat mein Bruder gewonnen und 94 hätte dann ich gewonnen und da waren zwei Assinger auf dieser Tafel umgestanden. Das hätte mich brutal gefreut. Aber es ist, wie es ist. Der Alphon war ja kein Blinder, der hat mir halt damals noch geputzt.
Weißt du noch, was du gemacht hast, warum du die Zeit verloren hast?
Ja, mich hat es einmal verdreht. Und ihr wisst, unten fährst du mit 130 und dieser Verdreher war halt dann gleich 2 Zehntel. Aber was soll's.
Auf der Damenseite gibt es immer eine Kuh zu gewinnen und das ist für uns sehr speziell. Hat es das damals bei euch auch schon gegeben?
Ah, damals hast du diesen Val d'Isère Pokal bekommen, so ein Schneekristall, also ein Kristall mit dieser Val d'Isère Form. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf alle Fälle hat es damals so Pokale gegeben in Gold, Silber, Bronze. Da habe ich halt eben einen silbernen bekommen. Von einer Kur haben wir nichts gewusst. Ne?
Weiter in die nächsten Jahre. Da ist eigentlich ziemlich hin und her gegangen. Du hast dich verletzt zwischen Europacup und Weltcup. Und dann sind wir schon bei, ja, im August 2001. Da hast du nachher in Zermatt beim Abfahrtstraining wieder. Und das war eigentlich fast das vorhergesehene oder gesagte Karriereende oder mit Kreuzbandriss. Hast du dann wieder zurückgekämpft?
Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Hast du mal drüber nachgedacht, dass es ist, oder wolltest du wirklich nochmal richtig gut durchstarten?
Na, ich habe jetzt zuvor schon 98 einen schweren Sturz gehabt in Kitzbühel. Der hat mich damals schon ein bisschen eingerissen, weil ich war damals am Ende der Saison 16. in der Weltrangliste und nur 10 bester Österreicher. Und wie ihr wisst, haben wir nur 9 Österreicher starten dürfen. Also als 16. Weltranglisten habe ich keine Chance gehabt, ein Weltcuprennen zu bestreiten. Das war diese brutale Zeit mit Meier, Eberhardt, Strobel, Schieferer. Und dann habe ich halt mich wieder zurückgekämpft. Wie gesagt, das war sehr schwer. Habe es dann auch wieder geschafft. Bin dann wieder ins Team gekommen mit Weltcuprennen. Dann im Jahr 2000, 2001 habe ich total die Form verloren. Und dann, wie du gesagt hast, Conny, bin ich dann im August 2001 gestürzt. Als Mittrainierer war ich nicht mehr im ÖSV. Und dann habe ich mir wieder probiert zurückzukämpfen. Habe aber dann diesen Kreuzbandriss erlitten und dann war natürlich die Zeit ziemlich zart, weil ich habe müssen wieder alles so überzeugen, habe dann müssen mit dem Europacup mittrainieren und dann habe ich es eben noch einmal probiert, doch noch zu schaffen. Aber leider habe ich es dann nicht mehr geschafft. Und dann habe ich 2003 habe ich dann die Karriere beendet mit exakt 30 Jahren.
Du hast mir auch mal eine Geschichte erzählt, dass du nachher sofort irgendwo hingeflogen bist, oder? Und einmal alles sacken hast lassen müssen.
Ja, das Finale war in Biancavallo und vor der Saison habe ich gesagt, entweder am Fixplatz oder los. Und dann bin ich eben ganz knapp wieder an diesem Fixplatz gescheitert. 2 Jahre zuvor um einen Punkt, diesmal glaube ich um ein paar Punkte mehr, aber letztendlich sehr knapp. Aber ich bin dann, glaube ich, am Donnerstag war das letzte Rennen und am Samstag bin ich dann im Flieger gesessen, auf den Malediven. Ich wollte niemanden sehen. Ganz alleine bin ich auf den Malediven, habe meinen Tauchkurs gemacht, habe den Beach genossen und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass Skifahren eigentlich so ein Mikrokosmos ist, der mir, was da unten eigentlich kann, interessiert. Und das hat mir sicher in dieser Zeit sehr geholfen, dass ich gesehen habe, dass das Skifahren sehr, sehr, sehr klein ist, auf dem Globus gesehen. Und von dem her war das eine sehr schöne, gute Zeit, ja.
Und trotzdem bist du dem Mikrokosmos Skisport erhalten geblieben. Das hat ja dann nicht wirklich lang gedauert, bis du wieder aufgetaucht bist beim ÖSV und zwar als Trainer. Du bist zuerst bei der Europacup Herren gewesen und dann hat es dann doch irgendwann auf die schöne Seite geschlagen, des Skisports, auf die Damenseite. Wie groß ist der Unterschied eigentlich als Trainer von Herren zu Damen? Weil du hast ja beide Europacup-Partien erlebt, also Europacup Herren und Europacup Damen.
Der Unterschied, also mit den Herren redet es dann mal anders. Ja? Und wo ich dann zu den Damen gewechselt bin, haben mir einige Frauen, darunter auch meine Frau, gesagt, pass auf, was du sagst, die Frauen merken sich alles. Und nicht nur einen Monat, sondern Jahre. Und Fakt ist, dass das stimmt. Das heißt, wenn du mit den Burschen redest, in der Emotion, da wird halt viel geschimpft und geflucht und da ist mehr oder weniger nach 5 Minuten alles vergessen, oder? Und bei den Damen hast du auch müssen schon ein bisschen aufpassen, weil dann hat es geheißen, vor 5 Jahren hast du gesagt, ist mir auch schon passiert. Und das ist der große Unterschied. Aber vom Arbeiten selber her, ja, ich sage einmal, diese Leistungsperformance ist zwischen Herren und Damen unterschiedlich. Weil wenn es bei den Herren von einem Tag auf den anderen nicht funktioniert, reden wir von 3/4. Bei den Damen reden wir aber dann gleich mal von 2 Sekunden. Aber nicht nur nach unten, sondern auch nach oben. Und damit will ich sagen, dass die Damen aus irgendwelchen Gründen einmal die Leistungsperformance von einem Tag auf den anderen extremst verlieren. Aber es kann auch in die umgekehrte Richtung gehen. Auf einmal fahren sie wie der Teufel. Und das hat mich dann immer wieder fasziniert, welche Möglichkeiten mit den Damen man eigentlich hat, wenn man ein gutes Vertrauen aufbaut zu ihnen, wenn man mit ihnen klare Worte sagt, weil anders wollen sie nicht angelogen werden, das habe ich gleich gemerkt, klare Worte, das ist eigentlich das Wichtigste und dann gewinnen sie ein Vertrauen und dann können sie dann können sie über Klippen springen, die man gar nicht sich vorstellen hat können, dass sie das kennen. Das ist eigentlich der Unterschied zwischen Herren-Team und Damen-Team.
Das stimmt. Vertrauen haben wir gemerkt. Das brauchen wir auf die Trainerseiten. Das ist im Abfahrtssport ganz wichtig, wenn wir da mit 100, 120 runterfahren und die verschiedensten Coaches stehen auf Position. Also da wird Vertrauen sehr hoch geschrieben. Was für uns dieses Jahr ganz neu war, ist, dass das erste Mal in meiner aktiven Karriere jetzt da der Cheftrainer am Start war. Also du bist unser Startbetreuer. Wie ist das für dich gewesen in der Situation? Du warst eigentlich bei uns die letzten Jahre immer auf Position und jetzt am Start.
Die Geschichte hat voriges Jahr im Mai angefangen bei unserem gemeinsamen Conny-Kurs. Conny in Bad Arzmannsdorf. Da hat ein gewisser Peter Behn gesagt, Roland, ich muss dir was erzählen, aber zuerst brauche ich 2 Bier. Warum brauchst du 2 Bier? Komm mal von Hause damit und sag's. Ja, ich habe mir gedacht, du musst stehen am Start.
Das ist Slowene.
Weil.
Ja, da sag einmal dazu, dass er Slowene ist und auch Abfahrer war.
Ist er Slowene. Du musst stehen am Start, weil ich glaube, wir glauben, das bringt was. Dann habe ich mir das ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Und dann habe ich mir eigentlich gesagt, ja, du, der Kreisleitner hat das schon bei den Herren gemacht drüben. Ein gewisser Matthias Berthold, der war ja damals mein Pendant zu den Damen, was ich jetzt war, bei den Herren. Der war damals auch am Start und dann habe ich gesagt, warum nicht? Die Erfahrung habe ich, kenne jede Piste, ich bin viele auch selbst gefahren, die Damen-Weltcup-Pisten. Demher haben wir uns dann einmal das einmal geübt, Sölden im November bei einem Training. Aber da fällt halt die Emotion, da fällt halt das Herzflattern. Da haben wir es halt als Probe genommen, aber letztendlich habe ich mich darauf eingestellt und macht sehr viel Spaß. Vor allem, wenn es interessant wird, dann kann man durch die ruhige Art, die ich dann an den Tag lege, sicher den Athletinnen helfen. Oder Conny, hoffe, das hat zumindest ab und an funktioniert.
Es hat sehr oft funktioniert, aber da muss ich da jetzt ein bisschen widersprechen, deine ruhige Art, also...
Ich muss da fast ein bisschen lachen jetzt in dem Moment.
Du bist sehr motiviert, emotionsvoll und immer 100% dabei und ja, ruhig war es definitiv nicht, aber das hat schon so passt. Außer in Zermatt, beim ersten Abfahrtstraining, wie du beim Rennen bzw. beim Training am Start warst. Rennen hat sich nachher keins gegeben. Warst am Start und ja, weißt du, du musst so fahren und ich war so nervös. Also ich war überhaupt nicht bereit für das Training und dann denke ich mir, was ist denn mit dem Asser los? Gefreut es dann halt nicht? Warum ist denn der so ruhig? Und dann haben wir geredet und dann sage ich, du, ein bisschen mehr Emotion brauche ich schon. Ach so, okay, passt, ein bisschen mehr. Und dann nächstes Mal gleich voll anders. Also du hast dich da, glaube ich, auf jeder individuell eingestellt und hast einfach geschaut, was jeder am Start braucht. Ich glaube, das ist sicher auch nicht so einfach.
Ja, damals in Zermatt, wie gesagt, war es dann wirklich das erste Mal, wo du dann unmittelbar mit dieser mit Thematik zu tun hast. Sicher ist die Aufregung da. Ich war da sehr zurückhaltend, weil ich einfach wissen wollte, wie ihr am Start seid. Sie kennen ja nicht, wie ihr am Start seid. Das habe ich mir da einmal angeschaut und dann aufs Rennen hin habe ich mich dann gesteigert. Und mit Ruhe meine ich, so wie in Cortina, glaube ich, wo diese Unfälle passiert sind, wo der Hubschrauber dreimal fliegt. Ich glaube, da habe ich probiert, mit Ruhe das zu überdünken, diese Problematik des Tages, weil so viel passiert ist. Sonst, dass ich emotional mitgehe, wisst ihr, ich bin ein emotionaler Typ, auch sehr nah am Wasser gebaut. Siehe Salbach Hinterglemm. Aber wie gesagt, das gehört dazu und ich bin da authentisch und ich werde mich wegen denen jetzt nicht verstellen.
Was war eigentlich das Feedback allgemein von den Damen? Weil einige kennst du ja noch, was du Trainer warst bei uns, aber ein paar sind dann doch dabei, die was du nicht so gut kennt hast. Sind die dann so ehrlich und sagen, das und das taugt mir am Start oder ist es wirklich so, dass du das probierst zu filtern?
Ja, 2 Damen haben mich dann schon einmal ein bisschen härter kritisiert, weil ich mich am Start mit anderen Österreichern mitgefreut habe. Da haben sie gesagt, Roland, du musst da cool bleiben. Weil, wenn du dich mitfreist, dann wissen wir sofort, dass die gut gefahren ist und dann wollen wir auch so schnell fahren und das erhöht den Druck. Da habe ich gesagt, passt. Bleibe ich einfach stoisch, innerlich ruhig, Also nach außen hin ruhig und nach innerlich bin ich so. Aber das, ja, wie gesagt, man lernt nie aus und der eine will da sein. Seine Tochter, vorher haben wir 12 Starterinnen am Start gehabt und jede hat doch irgendwie ihre eigene Art und die muss man sich dann halt im Laufe des Jahres einstellen. Ich glaube, das bis zum Ende hin habe ich das probiert, bestmöglich umzusetzen.
Wenn du da am Start bist, so, du hast kurz angesprochen, Cortina war ja für uns als Zuseher und für mich auch im Ziel eigentlich ein Wahnsinn, wie souverän die Damen das aus österreichischer Sicht dann gemeistert haben. Wie filterst du die ganzen Informationen? Also du hast einen Fernseher oben, wo du siehst, welche Fehler das eigentlich passiert sind und es waren so 95% Fahrfehler und du kriegst da Informationen von der Strecke. Wie gibst du das weiter und wie filterst du das am ehesten und filterst du da für jede Athletin andere Informationen raus, was sie brauchen?
Ich denke da in dem Moment sehr stark an meine Karriere zurück. Ich habe ja auch die Situation gehabt am Start, von mir ist wieder gestürzt und dann habe ich ein bisschen fahren. Und was habe ich da als Läufer gefühlt? Und das probiere ich dann eins zu eins in meinem Gedächtnis hervorzurufen. Und dann gepaart mit meiner Erfahrung jetzt und mit dem Trainer da sein, also ich stehe jetzt hier auf der anderen Seite. Also ich bin mehr oder weniger der passive Teil auswärts, der Infos gibt. Und da probiere ich einfach gewisse Sachen so zu filtern, dass die schon konsequent und ruhig umkommen, dass der Athlet so viel Vertrauen kriegt, dass er dann diese Stelle, wo diese Unfälle passiert sind, gut bewältigt. Und in dem Fall haben wir gesagt, dass wir uns aufrichten, Tempo nehmen. Also wir fahren nicht mit 101 km auf die Kante, sondern mit 98. Dadurch 5 Meter kürzer springen, aber dafür dann enger rausfahren, Zeit zu gewinnen. Und das habe ich dann, das ist uns dann letztendlich bei fast allen sehr gut gelungen.
Startcoach ist ja nur eine Aufgabe, was du jetzt derzeit hast. Wie schaut generell so überblicksmäßig deine Aufgaben als Cheftrainer der Damen aus?
Also diese Arbeit am Hang wird definitiv weniger und immer weniger. Die Position, was ich habe, ist ein reiner, ist zu 80% Manager. Das heißt, ich sitze verdammt viel am Computer. Letztes Jahr habe ich mich müssen einleben in die Thematik. Heuer habe ich dann probiert, das eine oder andere Rädchen zu drehen, das eine oder andere zu verändern. Und durch das ist dann ein Rattenschwanz entstanden, der viele andere Probleme mit sich bringt. Da habe ich mir heuer gedacht, da habe ich mir jetzt was Schönes angefangen. Noch dazu ist jetzt dann mit Marius Stecher ein neuer Sportdirektor gekommen. Der hat natürlich auch andere Vorstellungen. Gibt es auch wieder Sitzungen, gibt es auch wieder viele Termine, die man vereinbaren muss. Nebenbei natürlich noch die Flüge buchen für Übersee und die ganze Budgetplanung machen für den Winter. Also die Arbeit geht nicht aus. Aber mittlerweile habe ich gelernt, zu arbeiten und dann wirklich abzuschalten, Sport zu betreiben und dann wieder mit neuem Elan zur Arbeit, zum Computer dazu sitzen und das wieder anzugehen. Nebenbei tue ich noch die ganzen Konditionskurse abklappern, weil dieser Faktor Kondition ist ja bei mir sehr, sehr hoch geschrieben. Da versuche ich auch immer bei jedem Konditionskurs den einen oder anderen Tag bei jeder Gruppe dabei zu sein. Also, es wird mir nicht langweilig.
Ich habe letztes Jahr gehört und von dem waren die Damen sehr begeistert und es würde mich interessieren, ob du das heuer auch gemacht hast. Letztes Jahr warst du wieder neu dabei. Du hast eigentlich mit allen Athletinnen vom Nachwuchs bis zum Weltcup mit allen ein persönliches Gespräch geführt, soweit ich das mitgekriegt habe. Hast du das dieses Jahr auch wieder gemacht oder war das einfach einmal letztes Jahr der Einstieg, weil du einmal alles durchschauen wolltest oder hast du das heuer auch nochmal gesagt, so mit klipp und klar jeder Einzelnen, worum es geht, was erwartest du von jedem? Wie hast du das dieses Jahr gestaltet?
Also das Ziel ist schon, dass ich mich mit jeder persönlich unterhalte. Bis dato habe ich mehr oder weniger die Damen, die mehr Hilfe benötigen oder die mehr Unterstützung benötigen, bevorzugt. Ich sage, bei den Damen, die wo es gut läuft, wo reicht eher kurzer Smalltalk. Bei den Damen, wo ich denke, dass sie mehr Unterstützung brauchen, bedürfen mehr an Hilfe und Unterstützung. Und das habe ich bis dato auch so vollzogen. Dann habe ich natürlich mit jeder gesprochen, die konditionell ein bisschen hinten noch ist. Ja, da bin ich einfach dran, dass man da wirklich in die Wunde drückt und da wirklich, dass sie da lästig sind, weil einfach dieser Faktor Kondition im Damen-Skisport ungleich höher ist wie bei den Herren. Und mit einer guten Fitness kann man einfach viel mehr holen, gerade bei den Damen. Deswegen habe ich da heuer ein bisschen mein Steckenpferd auf diese Art gerichtet.
Es wird ja wieder ein spezielles Comeback in diesem Winter geben, und zwar die Tamara Dippler. Wie siehst du das und wie glaubst du, dass du sie von deiner Seite unterstützen kannst und das bestmögliche herausholen, damit sie da wirklich wieder einen Anschluss findet?
Letztes Jahr war ja ausgemacht, dass die Dame also, sagt, wenn sie wieder anfangen will und wenn sie wieder bereit ist, sich die Pisten hinunterzustürzen, wieder im ÖSV-Kader aufgenommen wird. Das ist dann heuer wieder geschehen. Das heißt, sie hat im Jänner, Februar angefangen zum Skifahren, dann im März haben wir telefoniert. Da hat sie gesagt, sie möchte wieder beginnen. Von dem her ist jetzt mit 1. Mai wieder offiziell im österreichischen A-Kader involviert und bestreitet dann mit der Weltcup-Gruppe die ganzen Trainings. Das ist ja eine ganz spezielle Situation, für mich auch total neu, weil das habe ich noch nie gehabt, dass nach einem Jahr Babypause da wieder jemand zurückkommt. Das hat es eins schon gegeben mit der Uli Meier, glaube ich, und ich weiß nicht, ob es noch mehr geht. Ich glaube,
Ceccarelli bei den Italienern.
Genau. Also möglich ist es. Der Weg zurück ist definitiv fort. Man war ein Jahr weg, hat natürlich jetzt eine gewisse Verantwortung mit sich. Man hat ein Kind auf die Welt gebracht. Da, glaube ich, wird der Fokus sicher etwas anders sein, wenn man doch jetzt Mutter ist. Aber wie gesagt, die Dame, wir kennen alle, wie die Dame ist. Gell? Der Steirer. Wie heißt der Spruch?
Steirer Blut ist kein Himbeersaft.
Das ist kein Himbeersaft, genau. Und sie ist im Team integriert. Die Konditionstrainer, die Physiotherapeuten unterstützen sie zu 100%. Letztendlich muss sie es selber machen. Gell? Man kann sie nur unterstützen. Aber letztendlich hat sie das in der Hand und nur sie selbst kann den Weg zurück wiederfinden. Mit Unterstützung von uns. Aber letztendlich ist sie selbst verantwortlich.
Wir haben ja vorher schon über deine eigene Karriere geredet. Sie ist teilweise ein bisschen schwierig gewesen zwischen Europacup und Weltcup. Jetzt bist du eben auf der anderen Seite und musst du auch gewisse Entscheidungen treffen, wie es um die Zukunft junger Athletinnen ausschaut, wenn die Resultate nicht passen, dass die einfach vom Kader ausgeschmissen werden, dass man teilweise kein Trainerurteil kriegt. Wie ist das für dich oder... Ist es dein letzter Sanktus, was du da drauf gibst, oder ist es immer eine generelle Entscheidung vom ganzen Trainerteam?
Grundsätzlich stellt sich jede Athletin selber auf. Wir haben ja im österreichischen Skiverband Kaderrichtlinien, die erfüllt werden sollten. Ja, und wenn man diese Kaderrichtlinien erfüllt, dann ist man im Kader. Dann gibt es Streitfälle, die ganz, ganz knapp da sind, von 3 Kaderrichtlinien zum Beispiel 2 erreicht haben. Eben für den Kader nicht reicht. Und dann wird dort im Trainerkollegium diskutiert mit dem zugehörigen Trainer und dem zugehörigen Co-Trainer, wie die Perspektive dieser Athletin ausschaut, wie die vergangene Saison war, ob Verletzungen passiert sind, ob sie krank war, wie die Teilzeiten ausschauen, wie die letzten 3-4 Jahre verlaufen sind. Also das beziehen wir dann alles mit ein. Im Zuge dessen gibt es dann eine Entscheidung, ob wir diese Athletin dann aufnehmen mit einem Trainerurteil oder nicht. Jetzt entscheidet ob natürlich ich, ist klar. Bin ein Verantwortlicher, ich muss halt den Kopf hinhalten, wenn es anders kommt. Und einer muss die Entscheidung treffen. Also die letzte Entscheidung habe dann ich. Und all jene, die keine Kaderrichtlinien haben, Beispiel 0 von 3, da wird es dann mitunter schwierig. Und das heißt auch dann oft, dass sie keinen Kader mehr bekommen, auch keinen Trainerurteil.
Fällt dir das dann schwer und suchst du das persönliche Gespräch? Machst du das du oder macht das so im Nachwuchs dann ein Nachwuchstrainer oder von wem kommt dann der Anruf? Also wie hat damals der Cheftrainer angerufen?
Nein, das mache ich schon nicht. Also ich habe da sicher mit 3-4 zusammengesetzt und Buch offen dargelegt und die Fakten präsentiert und sind die Gespräche. Natürlich sind die Gespräche nicht einfach, weil da geht es doch mitunter um ein Karriereende. Und das sind sicher die Gespräche, die ich nicht allzu oft haben will. Aber wie gesagt, eine gewisse strenge Hand bedarf es. Letztendlich geht es um Leistungssport und nicht um Breitensport. Letztendlich wollen wir alle, dass wir gewinnen und nicht irgendwo um den 20. bis 30. Platz herumfahren. Und sagt, das sind oft harte Entscheidungen, aber die gehören auch Job dazu.
Du hast ja noch eine neue Gruppe installiert letztes Jahr. So eine Art Mittrainierer-Partie. Das heißt, Leute oder Athletinnen, die was nicht im Kader sind, aber es auf eigene Kosten probieren wollen. Wie bist du auf das gekommen, dass du das installierst und wie funktioniert das mit Selbstkosten? Wer zahlt die Trainer? Wie ist das mit Quartier und alles drum und dran?
Ja, da hat es sich um die sogenannte Fördergruppe gehandelt. Im letzten Jahr war die Fördergruppe mit 2 Trainern bestückt. Und da waren großteils Speedathletinnen zugegen, die Infrastruktur des ÖSV benutzen haben können, aber auf eigene Kosten. Und heuer habe ich dasselbe installiert, für eine Fördergruppe für Slalomfahrerinnen, weil die Speedfahrerinnen, die einen oder anderen haben aufgehört, die einen oder anderen haben den Weg in den österreichischen Skiverband geschafft, das heißt, sie haben die Kaderrichtlinien erreicht. Und heuer war es so, dass einige Slalomfahrerinnen übrig geblieben sind, die einerseits short ist oder zu gut sind, dass man es fallen lässt und andererseits aber nicht gut genug sind, dass man es aufnimmt. Und da habe ich mich entschieden, dass man da nochmal so eine Fördergruppe macht, eben heuer für Slalomfahrerinnen, die unter den gleichen Vorwand läuft wie letztes Jahr. Das heißt, die kriegen einen Trainer zur Verfügung gestellt vom ÖSV und dann haben alle Möglichkeiten, eigene Kosten allerdings, sich im Winter auch für Weltcuprennen im Slalom zu qualifizieren. Also sagt Leistungsprinzip, wenn sie schnell fahren, werden sie ja Einsätze bekommen.
Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas zu installieren?
Ja, das hat die Situation mit sich gebracht, wie gesagt, weil doch einige da waren, die sehr gute Leistungen gebracht haben, aber oft ausgeschieden sind, wodurch Teilzeit immer wieder aufgefallen sind, dass er einen schnellen Schwung hat. Und da hat man einfach gesagt, geben wir denen nur einmal eine Chance, eben auf eigene Kosten, aber in der Familie vom ÖSV, wo sie eigentlich dann alle Möglichkeiten bekommen, um im Europacup zu trainieren, das eine oder andere Mal mit dem Weltcup oder auch selbstständig, dass man sie dann einmal unterstützt und dann, dass man noch einmal eine Chance gibt, unter Anführungszeichen.
Ich glaube, ich hört schon aus, der Asso, der hat eine ziemlich gerade Linie und er weiß, wenn er was einbringt, dass das passt. Und ich glaube, oder ich spüre einfach, dass das für uns Athletinnen auch wichtig ist, weil du weißt immer, wo es dran bist. Es ist einfach zum Beispiel auch mit Quali fahren in die Abfahrten, bei den Abfahrtstraining. Es wird im Vorhinein immer alles klar ausgeschrieben. Jeder weiß, wann er seinen Startplatz hat, was er erreichen muss, dass er fahren darf. Und das bringt einfach eine klare Linie ein. Und ich glaube, das war heuer schon unter anderem auch ein Baustein, warum das heuer im Winter funktioniert hat.
Ja, wie gesagt, ich versuche da schon, diese klare Linie zu kommunizieren, früh genug diese Entscheidungen mitzuteilen, wie was wann ausschaut, damit man vorher weiß, wo man ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, das wisst auch du, Conny, und die Kolleginnen zu schätzen. Diese geradlinige, ehrliche Art währt halt am längsten und wir brauchen wir nicht umeinander reden. Ihr seid alle am Start, fahrt mit 140 km/h runter. Also, ich sag, da ist die Geradlinigkeit und diese Ehrlichkeit das Wichtigste. Alles andere ist in dieser Situation nicht relevant.
Ich habe gerade das letzte Mal jemandem erzählt, eben wie geradlinig das du bist. Ich weiß noch, wie ich noch mein Kreuzband das erste Rennen in Lecklwies gefahren bin. Oder schon bei den Trainings und waren halt 4,5 Sekunden, was ich ausgefasst habe. Das Einzige, was du gesagt hast zu mir, war dann, wir brauchen nicht Video schauen, weil du kannst Skifahren, du fährst einen guten Schwung. Nur solange du vor die Sprünge das Tempo ausnimmst, brauchen wir über sonst nichts reden. Und da bin ich echt im Zimmer gesessen und meinte, scheiße, stimmt eigentlich voll, solange ich da das Tempo ausnehme, kann ich noch so gut fahren, wie ich will. Und das ist einfach so schön, gerade ehrlich gesagt, das ist genau das, was man nämlich nicht hören will als Athlet. Du versuchst irgendwo was zu finden, dass du schneller wirst, aber das eigentliche Problem ist manchmal das, was man nicht hören will, nicht sehen will und irgendwie umgehen zu versucht. Und auf das habe ich ein paar Mal in meinem Leben noch danach nachdenken müssen.
Ab und zu ist gut, was ich sage, ab und zu bin ich oft zu
direkt,
wo es dann auch wieder nicht so gut rumkommt. Aber ja, ich glaube jetzt mit 50, ja, mittlerweile 51 lerne ich draus und ich werde es noch ein bisschen besser anpassen. Aber grundsätzlich werde ich dieser Linie sicher treu bleiben. So sorgen, wie es ist. Und nicht um einen heißen Brei herumreden.
Und ich glaube, ein bisschen diskutieren gehört schon dazu, weil das bringt uns alle weiter und wir brauchen auch nicht Jo und Amen sagen.
Absolut. Du mit reifen Athletinnen, wie mit dir, Conny, oder mit der Miri oder Venia Linsberger, ist natürlich ganz anders, ganz andere Kommunikation wie jetzt mit jüngeren Athletinnen, ist klar. Aber jeder ist ja den Weg gegangen und wenn es sein muss, sage ich euch schon auch noch die Meinung. Aber grundsätzlich haben wir natürlich eine andere Kommunikationshebe wie vor 10 Jahren. Das ist.
Wir haben jetzt in unserem Podcast ganz was Neues für euch. Und zwar, da kommen wir schon zum Ende dieser Episode, deswegen ganz kurz und bündig, es ist ein Entweder-Oder-Spiel, lieber Roland. Also wird extrem schwierig für die werden, glaube ich. Aber kann man vorstellen, dass du das schaffst.
Wir improvisieren wie immer.
Selbstverständlich. Ich fange an, wie am meisten Pizza oder Pasta?
Pizza.
Wodka, Red Bull oder ein Spritzer?
Wodka, Red Bull.
Urlaub in den Bergen oder am Meer?
Am Meer.
Baudern oder Abfahrtspisten? Das ist schwach, das ist schwach.
Da scheitern fast alle, da brauchen alle lang.
Aktuell. Jetzt mit 51 Jahren Baudern.
Echt, das liegt glaube ich nur am Alter. Unter 30 sagt sicher jeder die Abfahrt.
Ja, jetzt traue ich es mir nicht mehr zu. Jetzt traue ich mir nicht mehr oben.
Die wichtigste Entweder-Oder-Frage. Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Weder noch.
Na jetzt.
Ich esse kein Nutella.
Die Geschichte erzählen wir anders mal mit dem Nutella. Ja, genau.
Chile zum
Beispiel. Das, was uns geklaut worden ist oder verschwunden ist, ja, weil wir in einem Athleten-Apartment eins gehabt haben.
Du meinst dieses Riesenglas Nutella, was man beim Autogrill in Italien kriegt, zum Sonnengebot, weil es 5 Liter sind, oder?
Ja, und? Das kann man
wir
jetzt
waren auch gut brauchen.
Weiter.
Dann frage ich dich wirklich was Wichtiges. Und zwar, was verbindest du mit der Steiermark?
Was ich mit der Steiermark verbinde, im ersten Moment, wo du mir jetzt gefragt hast, ist sofort der Uhrturm einmal mir eingeschossen, der Grazer Uhrturm, frag mich nicht warum, weil es so geile Wendeltreppen aufgeht oder irgendwas. Sonst verbinde ich mit Steiermark so viele Erinnerungen in meiner Kindheit mit den Skirennen, wo es mir drüben aufgeführt hat, andererseits schöne Landschaft südlich von Graz Richtung Marburg. Also und natürlich auch Schladming, der WM etc. Also sehr viele Dinge, du müsstest jetzt lang reden. Dass
also hast du einen kleinen aufzählen. Fehler gemacht in deinem Leben, oder? Dass du verkehrt nicht in die Steiermark gezogen bist.
Ja. Aber Mandling, sprich Bichl-Reitalm ist ja nur, sage und schreibe, 9 Fahrminuten mit dem Auto entfernt. Also ich bin sehr nahe dran.
Also fast immer für eine gute Luft so.
Ich fahre immer, wenn ich es wärmer haben will. Weil in Rostadt hat es minus 2 Grad und in Pichl-Schladming hat es plus 1. Also, wenn ich es wärmer haben will, fahre ich geschwind nach Schladming.
Das klingt gut.
Ja, vielen, vielen Dank, Asso, dass du die Zeit genommen hast, ein paar Einblicke hinter den Kulissen vom Athlet zum Chefcoach von uns Damen. Vielen, vielen Dank und ja, wir sehen Sie am Schnee.
Vielen Dank auch von meiner Seite, hat sehr viel Spaß gemacht. Mit einjähriger Verzögerung. Ich glaube, das hat so gepasst. Und ja, war sehr nett, darüber zu plaudern, was in den letzten Jahren alles passiert ist. Danke.
Weißt du, wie wir uns verabschieden bei unserem Podcast?
Werd's mal gleich sagen oder sorgen?
Ja, du kriegst eine Chance zum Mitmachen.
Okay.
Tschüss.
Bussi.
Papa.
Hervorragend.
Naturtalent.
Ja.
Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.